Buddha-Blog, Podcast, Folge 27. Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben. Die Beiträge der Webseite shaolin-rainer.de. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha-Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Beweggründe. Haben Sie sich schon einmal überlegt, warum Sie etwas tun? Warum ist dies oder das so wichtig für Sie, während andere Dinge oder Menschen an Ihnen vorübergehen? Der Mensch hat für seine Taten und Handlungen nur zwei wirkliche Motive: Liebe oder Angst. Was tun wir nicht alles aus Liebe? Zu den Kindern, zum Partner, zur Heimat, zur Arbeit, die Liste lässt sich ewig fortsetzen. Wenn Sie so darüber nachdenken, während Sie meine Zeilen hören, was haben Sie nur heute aus Liebe schon alles getan? Und was tun wir nicht alles aus Ängsten? Die Angst, den Job zu verlieren, die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem sozialen Abstieg, die Angst vor dem Virus, die Angst vor... Auch diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Ja, welche Ängste können Sie benennen? Was haben Sie nur heute aus Angst getan? Hinter all unseren Motiven stecken simple Gefühle, Angst oder Liebe. Jedoch sind Gefühle nicht immer die besten Ratgeber. Machen Sie einen einfachen gedanklichen Schritt zurück. Prüfen Sie, warum Sie jetzt etwas tun wollen. Kennen Sie die Geschichte von dem alten Ehepaar, das jeden Morgen zwei Brötchen kauft, die der Ehemann dann halbiert? Er gibt jeden Tag seiner Frau die beiden oberen Hälften, die er so gerne mag, die er aber lieber seiner Frau gibt. Er isst die unteren Hälften. Nun, seine Frau mag aber die unteren Hälften lieber. Aber aus Liebe sagt sie nichts, isst die Hälften, die der Mann ihr gibt. Beide geben aus Liebe die für sie besseren Stücke dem Partner. Nach 40 Jahren der Ehe lassen sich die beiden scheiden. Als Grund geben sie an, dass der Partner egoistisch sei. Kennen Sie die Geschichte von der Frau, die ganz fürchterliche Angst vor dem Zahnarzt hat? Aber die Schmerzen sind zu stark, also macht sie schließlich doch einen Termin. Je näher der Tag rückt, desto größer wird ihre Angst. Sie bekommt Schweißausbrüche. Ihr wird mulmig, die Zeit will nicht vergehen. Sie macht alle möglichen Dinge, um sich abzulenken. Als sie zum Termin aufbrechen muss, wackeln ihre Knie. Sie schafft es kaum die Treppe hinab. Im Wartezimmer rutscht sie auf dem Stuhl hin und her. Die Zeitschriften bringen auch keine Ablenkung von den Ängsten. Als die Arzthelferin sie aufruft, möchte die Frau am liebsten wegrennen. Ihre Angst wird übermächtig. Kaum sitzt sie im Stuhl, kommt auch schon der Arzt, schaut sie beruhigend an und sagt freundliche Worte. Dann geht alles ganz schnell, sie bekommt eine Spritze. Er sagt, dass sie sich entspannen soll. Der Bohrer surrt, die Hände krallen in den Stuhl, der Arzt und die Helferin reden auf sie ein, die Ängste werden surreal. Da sagt der Arzt, wir sind fertig. Es war nicht so viel zu tun. War es denn schlimm? Sie antwortete, nein, danke, es ging. Als sie zu Hause ankam, setzte sie sich erst einmal hin. Die Ängste waren plötzlich weg, sie war nicht mehr verspannt. Warum nur hatte sie sich so geängstigt? Alles, was wir tun, machen wir aus Angst oder aus Liebe. Denken Sie einmal darüber nach. Der indische Rechtsanwalt Mahatma Gandhi sagte einmal, es ist nicht der mutig, der keine Angst hat, sondern der, der seine Angst überwindet. Überleben. Unser Zuhause leuchtet blau, direkt vor unseren Augen. Wichtig ist, dass wir überleben. Die Zeiten werden auch wieder besser werden. Die Schönheit der Erde leuchtet blau, strahlend blau. Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will. Die kleine Sonne in uns. Die alten Ägypter vor ca. 5000 Jahren glaubten, dass jeder Mensch eine kleine Sonne in sich trägt. Buddha lehrte, dass ein jeder Mensch selbst ein Buddha werden kann, da er die Buddha-Natur in sich trägt. Die altägyptische Religion beeinflusste und den christlichen Glauben zum Teil sehr stark. Auferstehung, Jungfrauengeburt und die heilige Dreifaltigkeit gab es bereits im alten Ägypten. Wichtige Geschichten der Bibel spielen bei den Pharaonen, die Verbindungen sind reichhaltig. Große Teile unserer heutigen Kultur bauen in ihrem Ursprung auf einer altägyptischen Urweisheit auf. Der Kult um den Tod der Pharaonen prägte die Geschichte des Abendlandes. Die Faszination, die gerade die Mumien in Europa auslöste, ist nicht mehr vergangen. Der biblische Monotheismus könnte seinen Ursprung im Kult um die Sonne und um den Pharao Echnaton haben. Wenn die Mythologie der Ägypter einen starken Einfluss auf die Europäer ausübte, dann könnten Teile der altägyptischen Vorstellungswelt auch einen Einfluss auf die Glaubenswelt der Asiaten gehabt haben. Hartnäckig hält sich die Auffassung, dass der Kampfsport erst durch Alexander den Großen und seine Krieger nach Asien gekommen sei. Als König der Makedonen marschierte er 332 vor dem Jahr 0 in Ägypten ein. 6 Jahre später führte er dann den Indienfeldzug. Da war der historische Buddha Siddhartha Gautama zwar bereits über 170 Jahre verstorben, es fragt sich aber, ob durch kulturellen Austausch vielleicht schon früher altägyptische Vorstellungen auch in die indische Glaubenswelt Einzug hielten. Jedenfalls kam der ägyptische Einfluss dann durch die Feldzüge des Alexander auch über die historischen Nachfolger des Buddha. Da die Worte Buddhas erst lange Zeit nach seinem Tod niedergeschrieben wurden, ergibt sich wenigstens die Möglichkeit, dass die verschiedenen Kulturen hier teilweise vermengt wurden. Nach der Seelenvorstellung der alten Ägypter bedeutete der Tod eines Menschen ein neuer Anfang. Hier drängen sich durch die Annahme eines vergöttlichten Achwesens Parallelen zur Lehre der Erleuchtung auf. Der ägyptische Glaube an die Wiedergeburt ließ die Menschen unglaubliche Leistungen vollbringen. Die Wiedergeburt ist ebenfalls ein zentrales Element des Buddhismus. Die Bezeichnung des Pharaos war Sohn des Re, Sohn der Sonne. Jeder Ägypter hatte nach der damaligen Vorstellungswelt eine kleine Sonne in sich, die es zu pflegen und zu bewahren galt. So wie in der Philosophie Buddhas die Erleuchtung in jedem von uns liegt, nur entdeckt werden muss. Unstreitig sind alle Kulturen dieser Welt mehr oder weniger miteinander in Berührung gekommen. Mythologien und Glaubenssätze wurden durchmischt. So forschte bereits der Orientalist Professor Dr. Peter von Bohlen über eine entsprechende Vermischung der Religionen. Nach dem Lehrer aller Lehrer gab es vor ihm erleuchtete Menschen, die Ursprünge dieser Weltanschauung liegen vielleicht weit zurück in der Geschichte der Menschheit. Die kleine Sonne in jedem von uns gilt es wieder zu finden, in jedem Leben neu zu entdecken. So wie die Erleuchtung, die das zentrale Element der Lehre Buddhas darstellt. Das ägyptische Totenbuch sprach: Ich bin das Gestern, das Heute und das Morgen. Und ich habe die Macht, auch ein zweites Mal geboren zu werden. Ich bin die göttliche, verborgene Seele, die die Götter schuf und die Bewohner der Tiefe, des Ortes der Toten und des Himmels versorgt. Denkmäler. Gerade sind Denkmäler wieder in aller Munde. Das Wort Denkmal kann man in Denk und Mal aufteilen. Dann ergibt es erst richtigen und tiefen Sinn. Was man denkt, das bleibt jedem Betrachter selbst überlassen. Wenn mehr Menschen mehr denken würden, dann wäre vieles sehr viel besser. Der römische Dichter Ovid sagte einmal: Die Tat ist vergangen, die Denkmäler bleiben. Kompensation. So gerne kompensieren wir alles Mögliche. Es geht mir nicht gut, dann gönne ich mir. ein Irrglaube, denn danach ist die Situation noch immer unverändert. Psychisches Ungleichgewicht kann man mit Hilfsmitteln eben nicht verdrängen. Die US-amerikanische Schauspielerin Josephine Baker sagte einmal: Mit Geld kann man sich viele Freunde kaufen, aber selten ist einer seinen Preis wert. Die Heuchler. Das gute Gewissen der Hygieniker. Was sind doch gerade alle besorgt, entsetzt oder erschrocken? Solidarität wird eingefordert, aber schnell wird noch eine Kiste Bier gekauft und beim Essen so richtig zugeschlagen. Bewegung scheint für viele Deutsche sowieso ein Fremdwort zu sein. Die Ängste vor dem Virus überschlagen sich, aber auf die allgemeine Gesundheit wird überhaupt nicht geachtet. Die anderen sollen Rücksicht nehmen, man selbst frisst sich zu Tode. Was für eine Heuchelei! Auf der einen Seite überschlagen sich die Forderungen für die Volksgesundheit, auf der anderen werden die Deutschen immer dicker. Wie passt das zusammen? Übergewichtig ist der neue Normalzustand geworden, geraucht und getrunken wird wie noch nie zuvor, aber wegen dem Virus, ja deswegen sorgt man sich jetzt sehr. Warum hat niemand Angst vor Diabetes, Bluthochdruck und Kurzatmigkeit? Warum nicht vor Krebs, Gicht oder Rheuma? Immer mehr Deutsche sehen aus wie Berge, an allen Ecken schwabbelt es, darüber sprechen soll man nicht. Fettshaming ist das neue Wort, das die Dicken aufatmen lässt. An und mit dem Virus sind viele Menschen verstorben. An den Folgekrankheiten der falschen Essgewohnheiten sterben aber etliche Hunderttausende. Darüber sprechen darf man nicht, die Dicken schämen sich, das muss man schon verstehen. Also ich verstehe das ganz und gar nicht. Es ist heuchlerisch, wegen einem Virus so einen Affentanz aufzuführen, die wirklich gefährlichen Dinge aber totzuschweigen. Die Fälle von Lungenkrebs, die vielen Übergewichtigen, die sich kaum noch rühren können, die schweren Folgekrankheiten ihrer Handlungen, darüber sollte man sprechen. Über das Ungleichgewicht zwischen einem Virus und dem eigenen Verhalten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. hat den 14. Ernährungsbericht veröffentlicht. Die Lage ist dramatisch. Viel dramatischer, als es eine Pandemie sein kann. Wir wissen alle, dass man von Salat nicht zunimmt. Wir wissen alle, dass es ein selbstgewähltes Schicksal ist, wenn man zu dick ist. Die Gründe sind sicher vielfältig, das Ergebnis ist immer gleich. Übergewicht macht krank. Und jetzt ist ein zu großen Teilen krankes und übergewichtiges Volk im Gesundheitswahn. Aber an sich selbst will man nach wie vor nichts ändern. Ein sehr ungesundes Volk lenkt sich mit eingebildeten Ängsten ab, anstatt sich über die Gesundheit einmal ernsthafte Gedanken zu machen. Die doppelte Moral, die hier offensichtlich wird, die finde ich sehr bedenklich. Der österreichische Journalist Thomas Osterkorn sagte einmal: Wer die Welt verändern will, der kann auch bei sich selbst und seinem täglichen Essen anfangen. Übermäßiger Fleischkonsum macht nicht nur fett und krank, sondern ist auch mitverantwortlich für Massentierhaltung, Treibhauseffekt und Umweltzerstörung. Hass und Güte. Eine buddhistische Geschichte über die innere Kraft. Es gibt in China die Geschichte über einen Mönch, der vor langer Zeit zusammen mit seinen Schülern eine Provinzstadt besuchte. Am Markt angekommen sahen die Besucher die Vorbereitungen einer Hinrichtung. Ein Mörder sollte bei lebendigem Leib verbrannt werden. Der Scheiterhaufen war vorbereitet, der Delinquent wurde gerade gefesselt in einem Karren vorgefahren. Die Angst stand ihm im Gesicht. Soldaten standen bereit, um das Urteil zu vollstrecken. Eine große Menge hatte sich versammelt. Niemand wollte sich das Schauspiel entgehen lassen. Die Exekution wurde wie ein Volksfest gefeiert. Marktstände waren um den Richtplatz aufgebaut. Eine Verbrennung gab es nicht alle Tage. Die Menge brachte sich mit Alkohol und derben Sprüchen in Stimmung. Auf einer Tribüne hatten die Honoratioren der Stadt sich gemütlich gemacht, wollten der Verbrennung zusehen. Da ging der Mönch nach vorne zur Tribüne und sprach den Bürgermeister an. Herr, ich habe den Mord begangen. Der Mann auf dem Scheiterhaufen ist unschuldig. Die feinen Herren der besseren Gesellschaft wurden aufmerksam. Man rief dem Henker zu, er solle warten, bis die Situation geklärt sei. Der Mönch beteuerte immer wieder, dass er das Verbrechen verübt habe. Der andere Mann sei ohne Schuld. Er wolle sich sofort an dessen Stelle verbrennen lassen. Die Schüler versuchten den Mönch von seinem Unterfangen abzubringen, doch der ließ sich nicht von seinem Plan abbringen. Schnell wurde nun der Mönch auf dem Scheiterhaufen festgebunden. Der ursprünglich Verurteilte kam frei. Er konnte sein Glück kaum fassen. Auf dem Richtplatz wurde die Stimmung immer aggressiver. Die Menge wollte ihr Vergnügen. Plötzlich loderte das Feuer auf dem Scheiterhaufen, stand lichterloh in Flammen. Der Mönch stand oben auf dem Stapel. Er hatte einen ruhigen und gefassten Blick. Die Menge fing an, sich zu langweilen. Schließlich wollte man ein grausames Schicksal sehen, doch der Mönch schien von innen heraus zu strahlen. Das verbrannte Fleisch war zu riechen. Der Mönch stand komplett in Flammen. Doch er sagte bis zu seinem Ende keinen Ton. Als die Flammen kleiner wurden, zerstreute sich die Menge. Heute hatten sie keinen Spaß. Der Mönch hatte ihnen die Freude an der Grausamkeit verdorben. Der ursprünglich verurteilte Mann stand immer noch fassungslos daneben. Er wusste ja, wie sich die Geschichte wirklich zugetragen hatte. Nach einer Legende soll der Mann in ein entferntes Kloster gegangen sein, wo ein geschätzter buddhistischer Meister wurde, denn er hatte hinter die Realität geblickt. Der Mönch hatte den grausamen Tod des Verurteilten auf sich genommen, der Menschenmenge dabei noch eine Lektion erteilt. Es geht die Geschichte, dass auf diesem Platz nie wieder eine Hinrichtung durchgeführt wurde. Die Stadt und ihre Bewohner hatten an diesem Tag etwas gelernt. Der Mönch hatte unendliche Güte gezeigt, sein Vorbild hatten die Menschen zwar nicht verstanden, aber wie auch immer verinnerlicht. Der sowjetische Geheimdienstchef Lewrenti Pavlovich Beria sagte, ich bin unschuldig. Das waren seine letzten Worte vor seiner Hinrichtung. Sag ja zu deinem Ich. Viele haben Selbstzweifel, sie sind unsicher. Überlegen ständig, ob sie alles richtig machen, sie glauben nicht oder zu wenig an sich selbst. Warum nur? Stellen Sie sich Ihr Wunschbild vor, ähnlich einer Autosuggestion. Wie wollen Sie sein, was hält Sie ab? Sie sind, wie Sie sind, weil es Ihr Schicksal war, so zu werden, genauso wie Sie jetzt sind. Sagen Sie einmal laut Ja zu Ihrem Ich. Der König von Preußen, Friedrich der Große, sagte einmal, es heißt, dass wir Könige auf Erden ein Ebenbild Gottes seien. Ich habe mich daraufhin im Spiegel betrachtet. Sehr schmeichelhaft für den lieben Gott ist das nicht. Vision. Haben Sie eine Vision? Wo sehen Sie sich auf langer Sicht? Gibt es etwas, für das Sie Feuer und Flamme sind? Etwas, was sie antreibt und das ihrem Leben einen Sinn gibt. Unter einer Vision versteht man eine Vorstellung eines bestimmten Zustandes in der Zukunft, von lateinisch visio, Erscheinung oder Anblick. Meist handelt es sich bei einer Vision um einen Wunsch für die kommende Zeit, also ähnlich wie ein Ziel oder wenigstens eine Vorstellung davon. Diejenigen unter uns, die eine Vision haben, bei denen richten sich die Energien wie von selbst aus, nämlich auf das Erreichen des Ziels. Plötzlich liest man häufig über ein bestimmtes Thema, lernt diejenigen Menschen kennen, die ähnlich denken. Alleine durch die Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel ändert sich der Blickwinkel fundamental. Wenn Sie sich also zum Beispiel vorstellen, dass alle Menschen um Sie herum dumm sind, dann werden Sie auch vielen Dummen begegnen. Wenn Sie aber positiv über andere denken, dann werden Sie auch positive Bekanntschaften erleben. Was Sie umgibt, das wird Sie prägen. Mit den Gedanken erschaffen wir unsere Welt. Also, haben Sie ein solches Ziel, eine Vision? In der zurzeit völlig gestörten Welt haben viele Menschen ihre Ziele aus den Augen verloren. Wie oft höre ich gerade Sätze wie etwa, das bringt ja eh nichts. Menschen, die keine Ziele oder Visionen haben, die werden einfach getrieben. Die haben keinen Grund, sich anzustrengen. Warum sich abmühen, wenn es sowieso nichts bringt? Das Unterbewusstsein arbeitet vor sich hin, die Handlungen folgen automatisch. Diejenigen, die eine Vision haben, für die eröffnen sich Chancen und Möglichkeiten, da sie, begeistert von ihren eigenen Emotionen, sich auf die Dinge werfen, die ihnen jetzt wichtig sind. Was möchten Sie? Was interessiert Sie? Und wo liegen Ihre Stärken? Gibt es in Ihrem Leben den nötigen Raum, in dem Visionen einen Platz haben könnten? Eine Vision löst in uns immer weitere Resonanzen aus, eine Art von Echo. Es ist wirklich nicht wichtig, ob Ihre Vision klein oder groß ist. Es ist auch völlig egal, ob Sie die Welt retten wollen oder ob Sie nur meditieren möchten. Wichtig ist, dass Sie ein Ziel haben, Ihre Energien bündeln. Nach Buddha ist das Leben sowieso nur ein Traum. Daher ist es nach dem Lehrer aller Lehrer auch nicht wichtig, was wir tun, da alles so kommt, wie es kommen muss. Wenn Sie also eine Vision haben, dann verfolgen Sie diese auch, egal wie unbedeutend sich ein Ziel am Anfang anhören mag, denn der Weg ist das Ziel. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Die Fantasie. Das Leben ist ein täglicher Kampf, unserer Fantasie sind aber keine Grenzen gesetzt. Bildhafte Vorstellungen zeigen neue Möglichkeiten, Sorgen und Ängste vernichten die Chancen schnell wieder. Durch die Kraft unserer Visualisierung kommt das Ego aber auch durcheinander. Fantasievolle Gedanken sind gut und wichtig, wenn sie notwendigen Dingen zugewandt sind. Kummer zu visualisieren zieht uns nur nach unten. Wir sollten unsere Fantasie für Gutes nutzen. Der französisch-rumänische Autor Eugène Ionesco sagte, Fantasie ist nicht Ausflucht, denn sich etwas vorstellen heißt eine Welt bauen, eine Welt erschaffen. Begegnungen und Trennungen. Fast jeden Tag treffen wir neue Menschen, aber in vielen Fällen trennen sich die Wege auch bald wieder. Wie sollen wir damit umgehen, wenn Freude oder Schmerz unseren Tag begleiten? Begegnungen passieren nicht ohne Grund, Trennungen eben auch nicht. Alles ist nach der Lehre Buddhas vorherbestimmt. Sehnsüchte und Gefühle überlagern oft unser Denken. Wir müssen lernen, hinter die Empfindungen zu blicken. Die indische Ordensschwester Mutter Teresa sagte einmal, lasse nie zu, dass du jemandem begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Der Anschluss vom Menschen an die Maschinen. Wir leben in ungewissen Zeiten, was wird kommen? Das menschliche Gehirn ist wie ein biologisches Netz, dessen Nerven mehr oder weniger in einem Zusammenhang stehen. Das neuronale Netz wird in der Informatik, in der Technik und in der Robotik nachgebaut und genutzt. Vorreiter in der Forschung über neuronale Netze sind Transhumanisten. Der Gründer des Wirtschaftsforums ist Transhumanist und ein führender Kopf bei der Definition der zukünftigen Entwicklungen der Menschen. Laut ihm ist die Verschmelzung von Mensch und Maschine der nächste folgerichtige Schritt. Der Titel des nächsten Jahrestreffens der WEF ist übrigens The Great Reset. Neuronale Netze sind mir seit über 15 Jahren ein Begriff. Ich hatte einen Bekannten, der forschte auf dem Gebiet Anbindung Mensch zu Maschine. Er meinte, Wenn Menschen an digitale Netzwerke angeschlossen werden können, dann sei man morgens Arzt, am Mittag Feuerwehrmann und am Nachmittag sein eigener Anwalt. Man könnte dann toll kochen, wüsste, wie man den Garten perfekt richtet, könnte sein eigenes Essen anbauen und so weiter. Er schwärmte von der schönen neuen Welt, von den unendlichen Weiten, die noch nie ein Mensch betreten habe. Nachteilig könnte sein, so meinte er, dass man solche Netze dann auch hacken könnte. Das wäre zu beachten. Stolz berichtete er schon damals, dass man einem Einzeller das Rechnen beigebracht hatte. Ein Transhumanist, was ist das eigentlich? Transhumanist. Trans bedeutet jenseits oder hinüber. Ein Transhumanist will zu einer besseren Existenzform finden, indem er die menschlichen Möglichkeiten durch den Einsatz von Technik verbessern will. Vielen Anhängern gilt der Philosoph Friedrich Nietzsche als Anhänger, dessen Ansichten in Übermenschen, Willen zur Macht oder ewige Wiederkunft jedenfalls lesenswert ist. Wie muss man sich die schöne neue Welt der Transhumanisten nun vorstellen? Grob gesagt, wir sind wie das Smartphone, wobei die Software von einem Konzern kommt. Natürlich nicht ganz umsonst, so wie die Daten, die schon heute abgezogen werden, die sind der Preis, den wir jetzt bezahlen. In Zukunft wird es sicher teurer. Transhumanisten wollen also eine neue Art von Menschen erschaffen. Laut Merkel würden wir innerhalb der nächsten 30 Jahre unsere gesamte Art zu leben aufgeben. Nachdem viel zu viele Menschen die Erde bevölkern und nutzlos Ressourcen verbrauchen, könnten sich diese nicht selbst ernähren, seien daher auch überflüssig. Sie sollten über die Ideen von Friedrich Nietzsche wirklich lesen. Auch Buddhisten interessieren sich für die Zukunft, für die Evolution, für den Weg, den die Menschheit gehen wird. Nach meiner Meinung ist der Anschluss an die Maschinen nur noch eine Frage der Zeit. Hochlebe das neue Update. Die Bildschirme haben die Macht übernommen. Die Softwareproduzenten sind zu neuen Königen geworden. Ob wir wollen oder nicht, die neue Welt wird kommen. Der Great Reset ist Realität. So steht es in den Büchern des Professor Schwab. Recht unverblümt werden dort seine Ansichten propagiert. Der Anschluss von Mensch an die Maschinen wird kommen. Der römische Anwalt Marcus Tullius Cicero sagte einmal, nicht zu wissen, was vor deiner Geburt geschehen ist, heißt immer ein Kind bleiben. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Tausend Dank!